The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 8. Juli. Es war einmal ein Schuldentopf von 500 Milliarden Euro. Grau gewandet, mit zerfurchtem Gesicht und von der Schuldenlast gebeugt, zog der Topf durch die deutschen Lande, auf der Suche nach einem Ort, an dem er sesshaft werden konnte. Im Land herrschte gerade Wahlkampf. Wo der Topf Grünen und Sozialdemokraten begegnete, da wurde er als Freund willkommen geheißen. In der CDU und der FDP allerdings wollte man mit dem Topf nichts zu tun haben. Dort, wo er sich breit mache, richte er langfristig nur Schaden an, sagten sie und rühmten seine Widersacherin, die Schuldenbremse.
Gerade jetzt hat man eine gute Argumentation, an dieser Schuldenbremse festzuhalten. Also ich glaube einfach, dass wir Politiker Schranken brauchen, die gesetzlich vorgegeben sind, wo wir nichts machen können. Ich glaube sogar, dass eine Auflockerung einer Schuldenbremse die Probleme der verkrusteten Strukturen nur in die Zukunft rückt. Wir müssen unter Druck stehen, Reformen zu machen.
So Carsten Linnemann, der Generalsekretär der CDU. Denn, wie Friedrich Merz im Wahlkampf bei Sandra Maischberger sagte,
Frau Maischberger, ich will mal sagen, warum ich bei der Schuldenbremse so klar bin. Die spart oder die schützt, sagen wir es besser so, die schützt das Geld und die Steuerzahlungen der jungen Generation. Und jetzt sitzen hier einige aus der jüngeren Generation. Sollen wir deren Geld heute schon ausgeben, weil wir mit dem, was wir haben, nicht auskommen? Wir nehmen 1.000 Milliarden Euro Steuern ein pro Jahr. 1 Billion. Und damit sollen wir nicht auskommen?
Als die CDU dann bei der Wahl stärkste Kraft wurde, da dachte der Schuldentopf ans Auswandern. In die USA vielleicht, denn da haben sie kein Problem mit einem wie ihm. Im Gegenteil, Big and Beautiful wird seine Sippe dort von ganz oben genannt. Doch dann kam dem Topf die Koalitionsarithmetik zur Hilfe. Weil die Union auf die SPD als Partner angewiesen war und weil die Union angesichts der Weltlage in Sachen Verteidigungsausgaben ein Whatever it takes wollte, konnte die SPD dem Schuldentopf eine Heimstatt bieten. Er sollte für Infrastruktur verwendet werden, so wie es die Parteivorsitzende Saskia Esken schon 2019 gewollt hatte.
Der Staat muss die richtigen Regeln setzen und er muss selber massiv investieren in ein neues Energiesystem, in neue Verkehrssysteme, in digitale Netze und ökologische Technologien. Und genau das wollen wir tun.
Dafür forderte Esken damals ein Infrastrukturprogramm von, 500 Milliarden Euro. 6 Jahre später beschlossen Union und SPD, noch bevor sie eine Koalition wurden, den Schuldentopf in ihrer Mitte aufzunehmen. Damit er nicht ganz so hässlich daherkam, zogen sie dem Topf ein glänzendes Gewand über und nannten ihn Sondervermögen. Um den Topf aber eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu geben, brauchte es eine Grundgesetzänderung. Und dafür wiederum brauchte es die Stimmen der Grünen. Und die setzten durch, dass der Topf die Zusätzlichkeit an seine Seite gestellt bekam. Also, dass sein Geld nur für Ausgaben verwendet werden darf, die nicht bereits im regulären Haushalt vorgesehen sind. Denn zu den Unarten der Schuldentöpfe gehört, dass sie sich gerne auf Verschiebebahnhöfen rumtreiben, wenn sie nicht von der Zusätzlichkeit geleitet werden. Hier könnte die Geschichte vom Schuldentopf, der nun Sondervermögen heißt, eigentlich zu Ende sein. Wären dann nicht die Bundesländer. Für sie sind 100 Milliarden Euro aus dem Topf vorgesehen und sie haben vor kurzem auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler ausgehandelt, dass die Zusätzlichkeit auf Landes- und kommunaler Ebene nicht gilt. Ich zitiere aus dem Beschlusspapier. Bund und Länder sind sich deshalb einig, dass insbesondere die Zusätzlichkeit entfällt. Zitat Ende. Diese Vereinbarung ist Teil eines umfangreichen Entgegenkommens der Bundesregierung an die Länder, das man auch Stimmenkauf nennen kann. Denn an diesem Freitag soll der Bundesrat, also die Länderkammer, das schwarz-rote Wachstumspaket für die Wirtschaft verabschieden. Dieses ermöglicht Unternehmen höhere Abschreibungen und sieht ab 2028 eine Senkung der Körperschaftssteuer vor. All das hat mit dem Schuldentopf eigentlich gar nichts zu tun. Doch die Länder haben das eine mit dem anderen verknüpft und ihre Zustimmung zu dem Paket an finanzielle Bedingungen geknüpft. Neben Kompensationszahlungen für die Steuermindereinnahmen durch das Wachstumspaket bekommen sie eben auch die Freizügigkeit bei den Milliarden aus dem Schuldentopf. Nicht zu vergessen, die Schuldenbremsenregelung für die Bundesländer wurde bereits zuvor gelockert. Womit wir nun am Schluss dieser Geschichte angelangt sind. Und was mit "Es war einmal" beginnt, endet in der Regel mit "Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute." Bei dieser Geschichte ist das etwas anders. Und weil die Zusätzlichkeit auf Landesebene bereits gestorben ist, lebt das Schuldenmachen auch in Zukunft. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Johannes Winkel ist der Vorsitzende der Jungen Union und er schaut gleich mit uns kritisch auf das Thema Rente und Generationengerechtigkeit.
Also natürlich muss man einfach mal die Wahrheit aussprechen, wenn die Demografie kippt in einem Land, weil es immer mehr Ältere gibt und immer weniger Jüngere, dann kippen auch irgendwann die Finanzen.
Anne Schwed erklärt, wie die Börse auf Elon Musk und seine Parteigründungsfantasien reagiert. Außerdem würdigen wir eine Institution des Straßenverkehrs und vermissen im Popgeschäft eine edle Tugend, die Pünktlichkeit. Die Rente ist das große Mimimi und das heißeste Eisen der deutschen Politik. Keiner traut sich richtig hinzugucken oder mutig anzupacken und entscheidende Maßnahmen gegen gravierende Fehlentwicklungen einzuleiten. Denn eines ist mal klar, das, was Norbert Blüm als Arbeits- und Sozialminister da 1986 als unumstößlich proklamiert hat,
die Rente ist sicher,
war bei genauem Hinsehen damals schon eine Nebelkerze. Da reicht das kleine Einmaleins, wenn man weiß, dass schon heute knapp 130 Milliarden Euro Bundeszuschuss in die Rentenkasse fließen. Und die große Welle der Babyboomer kommt ja erst noch. Da fährt was gehörig gegen die Wand. Warum hat die Politik da so Berührungsängste, den Menschen reinen Wein einzuschenken? Und wie schauen gerade junge Politiker auf diese Entwicklung? Besonders vor dem Hintergrund, dass auch noch das größte Schuldenpaket aller Zeiten geschnürt wird. Meine Kollegin Carina Mössbauer, Chefkorrespondentin Politik hier bei The Pioneer, hat darüber mit Johannes Winkel gesprochen. Der Vorsitzende der Jungen Union sitzt im Bundestag und guckt, das kann ich an der Stelle schon mal verraten, kritisch auf den Umgang der Bundesregierung mit dem Geld kommender Generationen. Carina hat dieses Gespräch für ihren Podcast Hauptstadt das Briefing aufgenommen. Sie hören jetzt einen Auszug daraus.
Guten Tag, Herr Winkel.
Hallo, Frau Mössbauer.
Also bislang ist es ja so, dass Schulden aufgenommen werden, die ja in der Union zumindest immer so als Ultima Ratio galten. Erst sollte gespart werden, konsolidiert und priorisiert. Davon ist jetzt aktuell nicht viel zu sehen, bis gar nichts, muss man sagen. Haben Sie nicht jetzt eigentlich noch den Hebel in der Hand, diese Schulden zu verknüpfen mit wirklich tiefgreifenden Sozialreformen? Das hieß es ja, war ja sonst auch immer so ein Diktum. Schulden ja, aber nur, wenn es einhergeht mit Sozialreformen. Da könnte man doch jetzt das verbinden und sagen, okay, dann geht aber die Stabilisierung beim Rentenniveau bei 48% und die Mütterrente ja genau in die falsche Richtung. Müssten Sie als Vertreter der jungen Generation das nicht jetzt stoppen?
Also ich stimme Ihnen zu, dass Sozialreformen nicht im Koalitionsvertrag drinstehen. Im Koalitionsvertrag steht sehr klar drin, dass wir das Rentenniveau bei 48% festlegen und das wird auch so kommen, weil es eben keinen Interpretationsspielraum bei dem Thema im Koalitionsvertrag gibt. So ehrlich muss man an der Stelle vielleicht dann auch mal sein. Nur wichtig ist halt, wir haben im Koalitionsvertrag gesagt, wir machen umfassende Reformen, wir setzen dazu beispielsweise eine Rentenkommission ein, die muss aber jetzt auch kommen. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass diese Rentenkommission zeitnah eingesetzt wird. Ich will nur mal daran erinnern, dass der Bundeskanzler gesagt hat, wir werden das sofort nach der Regierungsübernahme einsetzen. So, also sofort wäre meiner Meinung nach schon in den ersten 4 Monaten gewesen, aber jedenfalls noch in diesem Jahr, also in diesem Herbst, muss dann auch die Rentenkommission eingesetzt werden. Ich glaube, der Handlungsdruck ist so riesig groß, nicht nur medial, nicht nur politisch, sondern einfach von den Zahlen, wenn Sie sich das anschauen, wie der demografische Wandel zuschlägt in den nächsten Jahren, dass wir wirklich sehr, sehr zeitnah noch in diesem Jahr mit der Rentenkommission beginnen müssen. Und dann, wenn ich mit Leuten spreche, die in den letzten Rentenkommissionen drin saßen, die sagen mir alle, bitte macht nicht so eine ewige Diskussionsveranstaltung daraus. Klarer Auftrag, zeitlich begrenzen auf ein halbes Jahr und dann liegen Ergebnisse vor. Weil eines ist auch klar, wenn die Ergebnisse der Sozialstaats der Rentenkommission erst ein halbes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl kommen, dann sind wir auch alle so realistisch genug, um zu wissen, dass diese dann im laufenden Wahlkampf nicht mehr umgesetzt werden. Also wir müssen da sehr, sehr starkes Tempo machen.
Aber da nochmal nachgehakt. Also die Probleme sind ja seit Jahren bekannt. Ich würde gerne an der Stelle mal den Wirtschaftsweisen Martin Werding zitieren, der prognostiziert, dass in den nächsten 15 Jahren, also genau dann, wenn die berühmten Babyboomer in Rente gehen, das eine Zerreißprobe, Zitat, für die Rente wird. Und er sagt, dass der Haushaltszuschuss bis 2040 auf 200 Milliarden ansteigen wird. Also das System ist schon längst implodiert. Da kann man doch nicht jetzt sagen, wir verschlimmern es erst mit einer Mütterrente und der Stabilisierung des Rentenniveaus, was ja auch ein Rückschritt ist, weil es gab ja schon mal so einen Nachhaltigkeitsfaktor. Also müssten Sie da nicht sagen, ja, steht im Koalitionsvertrag hin oder her, der ist aber nicht in Stein gemeißelt. Die Ampel hat ja eigentlich gezeigt, dass man auch nicht an allem festhalten sollte, wenn sich die Lage verändert, was irgendwann mal aufgeschrieben wurde. Müssten Sie das nicht eigentlich koppeln an das Schuldenmachen oder zur Bedingung machen, zur Zustimmung zu diesen Rekordschuldenpaket?
Also natürlich kann man sich die Frage stellen, wie nachhaltig ist die Politik einer Bundesregierung, die den Nachhaltigkeitsfaktor abschafft. Das ist natürlich im Grunde genommen eine absurde Geschichte. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass es einfach eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag gibt. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir mit dem Einstieg in die kapitalgedeckte Altersvorsorge mit der Frühstartrente auch einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, es hat zwei Seiten. Nur trotzdem, ich stimme Ihnen im Grunde genommen in der Analyse zu. Diese Bundesregierung hat wiederum es nicht geschafft, den demografischen Wandel vernünftig zu adressieren. Schiebt es jetzt in Rentenkommission. Aber da muss man dann natürlich auch sich sozusagen bei der eigenen Ehre packen und sagen, da müssen wir dann richtig, richtig Gas geben bei diesen Verhandlungen.
Ein Land wie Dänemark schreitet da ja jetzt mutig voran, führt die Rente mit 69 ein. Der grüne Finanzminister aus Baden-Württemberg, Daniel Bayers, hat ja vor kurzem auch gefordert, dass zumindest Akademiker erst mit 69 in Rente gehen sollten, weil sie später anfangen zu arbeiten und meistens auch eben nicht in körperlich so beschwerlichen Jobs sind. Warum tut sich diese Regierung so schwer und warum hat auch insbesondere die CDU offenbar Angst vor der eigenen Courage bekommen? Weil man hatte ja schon mal einen Vorschlag gemacht im Grundsatzprogramm, dass man den Renteneintritt an die Lebenserwartung koppelt.
Ja, das stimmt. Wir hatten leider nicht den Mut, im Wahlprogramm das weiter zu verfolgen. Ich glaube, das war ein Stück weit ein Fehler. Wir sind sozusagen schon bevor die Verhandlung überhaupt begonnen hat, der SPD sehr weit entgegengekommen durch unser Wahlprogramm. Also war der Kompromissspielraum gar nicht wirklich gegeben unsererseits. Ich finde das dänische Beispiel unter einem anderen Gesichtspunkt total spannend. Erstmal finde ich es gut, wie Daniel Bayers, auch wenn er bei den Grünen ist, sich einbringt. Ich schätze ihn da für seine Position sehr seit vielen Jahren. Das dänische Modell hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Man hat sich parteiübergreifend geeinigt, dass man ein Umlagesystem, also in dem die Jungen die Alten finanzieren, auch bei Zeiten demografisch anpassen muss, und zwar mit einem Automatismus. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Idee. Das haben wir nämlich in Deutschland leider nicht. Also natürlich muss man einfach mal die Wahrheit aussprechen, wenn die Demografie kippt in einem Land, weil es immer mehr Ältere gibt und immer weniger Jüngere, dann kippen auch irgendwann die Finanzen. Das sieht man ja bei uns ab dem Jahr 2030, ab dem Jahr 2031 ungefähr. Und insofern finde ich diesen Beschluss des dänischen Parlaments, der ja seit mehreren Jahren schon erfolgreich so praktiziert wird, finde ich eigentlich sehr spannend. Und das ist eine Sache, über die wir dringend auch mal in Deutschland reden müssen, dass wir es eben schaffen, dieses Rententhema ein Stück weit zumindest aus dem parteipolitischen Wahlkampf rauszuziehen und es dann eben schaffen, mit so einem Demografieautomatismus den auch in Deutschland einzuführen. Das wäre ein großer Gewinn für dieses Land.
Mal ganz persönlich gefragt, wie schwer fällt es Ihnen eigentlich, diese Politik jetzt irgendwie mitzutragen und auch nach außen zu verkaufen? Weil sie ist ja wirklich alles andere als generationengerecht.
In der Tat, insbesondere Abschaffung Nachhaltigkeitsfaktor sagt ja eigentlich, also damit stellt die Regierung sich eigentlich ein eigenes Zeugnis aus. Also alle Politiker reden dann dauernd von Nachhaltigkeit und wenn man dann als Regierung ganz schnell unbedingt noch als erste Maßnahme im Sofortprogramm den Nachhaltigkeitsfaktor bei so einem wichtigen Thema wie der Rente abschaffen will, dann ist das schon eine extrem bittere Pille. Und ich will da auch gar nicht groß drum rumreden. Das ist auch eine große Enttäuschung natürlich.
Das ganze Gespräch zwischen Johannes Winkel und Carina gibt es in der aktuellen Folge von Hauptstadt das Briefing. Zusammen mit Jörg Thaddäus analysiert sie dort zudem den traurigen Zustand der SPD und schaut kritisch auf die Gehaltserhöhung der AfD-Fraktionsspitze. Zu finden ist unser Politik-Podcast Hauptstadt das Briefing über den Link in unseren Shownotes. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann haben Sie heute noch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viel Sie zahlen, um einer zu werden. Für ein Jahr. Pay what you want für unseren Journalismus. Pioneers können mehr als nur diesen Podcast hier hören. Sie lesen auf unserer Seite und in unserer App exklusive Newsletter. Von Gabor Steingart, von unserer Börsenreporterin Anne Schwedt, von unseren Hauptstadtjournalisten mit allen Hintergründen rund um das politische Berlin. Sie hören die Podcasts von Juli C., von Aleph Doğan, von Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus, von den Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp und natürlich auch den Machtwechsel von Robin Alexander und mir. Werbefrei, relevant, mit Spaß an der Debatte. Den Preis, den bestimmen Sie. Für ein ganzes Jahr. Sie können monatlich kündigen. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Es lohnt sich und wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die neue American Party von Elon Musk in aller Munde. Und meine Kollegin vor Ort, Börsenreporterin Anne Schwedt, weiß, wie die Märkte darauf reagieren. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die Ankündigung von Elon Musk, eine eigene politische Partei zu gründen, hat die Märkte ordentlich durchgeschüttelt. Die Tesla-Aktie ist um fast 7% eingebrochen. Das entspricht einem Verlust von über 68 Milliarden Dollar an Börsenwert. Investoren reagieren nervös, weil Musk erneut stark in die Politik eingreift, statt sich auf das operative Geschäft bei Tesla zu konzentrieren. Musk will mit seiner Partei gezielt auf wenige Sitze im US-Senat und Repräsentantenhaus setzen, um bei wichtigen, knappen Gesetzen die entscheidenden Stimmen zu haben. Für viele Anleger ist das aber ein rotes Tuch. Sie fürchten, dass Musk zu sehr abgelenkt wird. Tesla ist ja aktuell eher in einer schwächeren Phase. Die Konkurrenz vor allem aus China wird immer stärker und die Verkaufszahlen sind zuletzt um 14% eingebrochen. Außerdem besteht die Angst, dass Musk dem Image von seinen Firmen schadet. Analysten sprechen von einer echten Investorenmüdigkeit gegenüber Musks politischen Ambitionen. Also insgesamt eher eine negative Marktreaktion, Dagmar.
Und Anne, jetzt sag uns noch, wie ist die Börse in dieser Woche gestartet?
Ja, mit kräftigen Verlusten, Dagmar. Auslöser war eine neue Welle von Zollankündigungen durch Präsident Donald Trump. Ab 1. August sollen auf Importe aus mindestens 7 Ländern, darunter Südkorea, Japan und auch Südafrika, deutlich höhere Zölle gelten. Trump hat dazu persönliche Briefe an die jeweiligen Staatschefs geschickt und weitere Ankündigungen für die nächsten Tage in Aussicht gestellt. Außerdem drohte Trump weiteren Ländern, die sich den wörtlich anti-amerikanischen BRICS-Politiken anschließen, mit einem Aufschlag von 10% auf bestehende Zölle. Das kam bei den Anlegern gar nicht gut an. Der Dow Jones verlor 0,9%, der S&P 500 und die Nasdaq rutschten jeweils auch um 0,8 bis 0,9% ab. Das war der schwächste Tag seit Mitte Juni. Besonders hart traf sie Aktien von Toyota und Honda, die jeweils um 4% verloren. Auch Tech-Schwergewichte wie Apple, Alphabet und Nvidia standen unter Druck. Also die Unsicherheit über die künftige Handelspolitik sorgt für Nervosität hier an der Wall Street und das dürfte die Börsen auch in den kommenden Tagen beschäftigen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der Zebrastreifen nicht Zebrastreifen heißt, weil die Streifen auf der Straße an ein Zebra erinnern. Aber der Reihe nach. Nach dem Zweiten Weltkrieg eroberte endgültig das Automobil die Straßen. Die Blechlawine schwoll gefährlich an auf deutschen Straßen und die Zahl der jährlichen Unfalltoten erreichte weit über 10.000. Das Nachsehen hatte häufig das goldene Ende der Mobilitätskette, der gute alte Fußgänger. Verängstigt stand der Otto-Normalspaziergänger am Straßenrand und wartete auf den richtigen Moment, um rüberzuhuschen. Damals galt Autos first. 1948 nahm sich dann die UN des Themas an und diskutierte die Möglichkeit von Fußgängerüberwegen in einer motorisierten Welt. Und heute, im Jahr 1952, erfolgte schließlich die kleine stille Revolution. In München, in der Neuhauser Straße, wurde Deutschlands erster gestreifter Fußgängerüberweg in Betrieb genommen. Polizisten wurden abgestellt, die den Fußgängern beim Überqueren dieser Innovation assistierten. 2 Jahre später veranstaltete die Polizei in Hamburg dann gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt die Aktion Zebra, um Unfälle zu verringern. Zebra stand für Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Wer also artig bremste vor dem Fußgängerüberweg, bekam einen Zebra-Aufkleber auf die Karosse. Der Name Zebrastreifen geht vor allem auf diese Aktion zurück. Eine Aktion zum Schutz der ältesten Spezies in der Evolution der Fortbewegung. Denn der Fußgänger macht das, was er immer schon tat, und er hält das ein, was der VW-Käfer versprochen hat. Er läuft und läuft und läuft und läuft.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Popstars es sich erlauben, ihre Fans stundenlang warten zu lassen. Eine halbe Stunde geht noch. Vielleicht auch eine ganze. Schließlich ist die Vorfreude, den Lieblingskünstler live zu erleben, groß. Aber mehr als 2 Stunden Verspätung, das ist keine künstlerische Freiheit mehr, das ist schlicht eine Frechheit. Lauryn Hill, R&B-Superstar, hat sich genau das beim Musikfestival in New Orleans geleistet. Erst gegen 2:30 Uhr morgens betrat sie die Bühne. Stadion fast leer, hat sie für die wenigen, die geblieben waren, ein intimes und, so heißt es, großartiges Konzert gegeben. Lauryn Hill hat sich mittlerweile den Ruf einer notorischen Zu-Spät-Kommerin erworben. Ein Markenzeichen, das ihre Fans so oder so tolerieren müssen. Ganz ähnlich sieht das offenbar auch Pop-Ikone Madonna. Bekannt als Queen of Pop gilt sie mittlerweile auch als Königin der Verspätung. Ihre Konzerte beginnen regelmäßig mit mehrstündiger Verzögerung. Legendär ist ihr Auftritt in Miami, bei dem sie ihre Fans über 2,5 Stunden warten ließ und als erstes sagte: Es gibt etwas, das ihr alle verstehen müsst. Eine Königin kommt nie zu spät. Und sie ist nicht die Einzige. Auch Mariah Carey, Justin Bieber oder Rihanna sind für ihre Unpünktlichkeit berüchtigt. Es wirkt fast so, als gehöre es heute zum Selbstverständnis eines Stars, nicht pünktlich aufzutreten. Früher war das anders. Nicht alles war besser, aber Pünktlichkeit war ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Publikum. Elvis Presley pflegte diese Tugend. James Brown kam grundsätzlich zu früh zu seinen Shows und verlangte von seiner Band dasselbe, ohne Ausnahme. Und Frank Sinatra tickte ganz ähnlich. Wie Elvis und Brown verstand er den Titel professioneller Musiker nicht nur als Status, sondern als Verpflichtung. Er legte großen Wert auf Präzision, Disziplin und Respekt. Nicht nur sich selbst und seiner Band gegenüber, sondern vor allem gegenüber seinen Fans. Denn eines war damals klar und scheint heute in Vergessenheit geraten zu sein. Ohne Fans gibt es keine Bühne, keine Karriere, kein Konzert und keine Musik. Was anderes zu behaupten, das ist Something Stupid.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.